Die Deutschen sind skeptisch beim Thema Biotechnologie. Nur 43% von uns sind der Meinung, dabei kommt was Gutes fürs Leben raus. Nur unsere österreichischen Nachbarn, die sind noch skeptischer als wir selbst. Im Gegensatz übrigens zu Rest Europa, mehr als die Hälfte der Europäer, es sind 53%, sind der Meinung, Bio- und Gentechnologie bringen was. Das sagt eine aktuelle Studie von der EU-Kommission zusammen mit der Uni Stuttgart. Und das alles im Angesicht des Urteils des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe, das wir ja minütlich quasi erwarten. Da geht es um die Frage, kriegen Gentechnikbauern in Sachsen-Anhalt mehr Recht oder nicht? Wenn ja, dann können sich die Chefs der einzelnen Bundesländer überlegen, wollen wir Genkartoffeln, Mais etc. nicht mehr nur zu Forschungszwecken anbauen, sondern auch wieder für den Verkauf. Das ist ja im Moment in Deutschland verboten. Feuer also auf die Gentechnik-Diskussion hier bei uns in Deutschland. Volker Stollertz, Wissenschaftsjournalist, ist jetzt bei mir im Studio. Herr Stollertz, wie verläuft denn in Deutschland eigentlich die Diskussion der Gentechnik?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie verläuft extrem kontrovers, polarisiert und vor allem ohne einen echten Dialog der Beteiligten miteinander. Das heißt, man streitet vor Gerichten, man streitet in politischen Foren, man streitet vor Ort und man streitet vor allem um zwei große Dinge. Das eine ist der Nutzen dieser Technologie. Hat sie überhaupt einen Nutzen für uns Verbraucher? Mhm. Oder für Bauern. Und selbst Bauern sind sich untereinander uneins, ob es für sie im Anbau einen Nutzen hat, gentechnisch veränderten Mais zum Beispiel anzubauen. Das ist der Nutzen. Und das andere ist die Risikodebatte. Droht uns Verbrauchern oder ökologischen Bauern im Nachbarbereich von Bauern, die gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen, Risiken von diesem Anbau, wenn sie den nicht möchten. Zum Beispiel, dass ein Pollenkorn vom einen Feld auf das andere fliegt und dort sozusagen die Ernte aus der Sicht des Ökobauern verunreinigt. Und die Frage, die jetzt auch eben im Verfassungsgericht verhandelt wird, ist, wie groß muss der Abstand zwischen zwei Feldern sein, damit praktisch der Ökobauer sicher sein kann, dass er seine Ernte ohne Schaden von dem Gentechnikbauer anbauen kann.
Wann ging denn diese ganze Diskussion eigentlich los?
Ja, es ist interessant. Ich bin schon lange Journalist und 1996 hat das eigentlich begonnen, als erstmals gentechnisch veränderte Sojabohnen von den USA nach Deutschland importiert wurden. Und damals protestierte Greenpeace im Hamburger Hafen mit Transparenten und Tagesschau gegen diesen Import. Warum? Weil die Amerikaner einfach gesagt hatten, wir haben jetzt hier gentechnisch veränderte Soja angebaut und die möchten wir gerne nach Europa verkaufen, aber ihr dürft nicht darüber entscheiden, sondern die werden einfach importiert und in Tausende von Lebensmitteln verarbeitet und ihr müsst die essen, ohne dass ihr erkennen könnt, dass überhaupt Gentechnik drin ist. Und dagegen regte sich Widerstand bezogen auf die Wahlfreiheit und die Nichtvertrautheit mit diesen Produkten. Man darf auch nicht vergessen, damals war der Streit um den Rinderwahnsinn und die EU-Kommission hatte sozusagen die Genehmigung zum Import erteilt, aber niemand vertraute EU-Institutionen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und deswegen war eine große Protestwelle, der sich dann auch die Lebensmittelindustrie angeschlossen hat.
So, und jetzt haben wir gerade das Urteil reingereicht bekommen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Gentechnikgesetz, so wie es jetzt ist, geht nicht gegen das Grundgesetz, das heißt, es bleibt bestehen. Das heißt, gentechnisch angebaute Lebensmittel sind weiterhin verboten in Deutschland. Was bedeutet das für Deutschland?
Ja, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat ja vor allem die Frage klären wollen, sind Landwirte und Forscher beeinträchtigt, wenn sozusagen sie selber gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen wollen, weil zum Beispiel der Pollen in ein Nachbarfeld fliegen kann. Und wenn ich das richtig interpretiere, ist die Feststellung, dass die bisher getroffenen Regelungen sozusagen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das heißt, de facto können die Bauern, sofern die Politik den Anbau dieser Gensaaten erlauben würde, was ja im Moment nicht der Fall ist, sie wieder anbauen.
Das heißt aber doch auf der anderen Seite, auch die Gentechnikgegner werden sich natürlich bestärkt fühlen durch dieses Urteil und die Debatte wird wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, wird wahrscheinlich entsprechend polemisch weiter angefacht werden dadurch, oder?
Ja gut, die Politik muss sich irgendwann entscheiden, will sie sozusagen die Gentechnik in Deutschland oder erste Gensaaten halt anbauen lassen und vor allem, welche Gründe bringt sie dafür an? Und in unserer Gesellschaft ist es nur einmal so, wir können eine Technologie nur dann verbieten, im Grunde genommen, wenn wir Risiken sehen und nachweisen können. Also wir müssen eine Risikovermutung haben. Jetzt ist aber das Problem, ein Pollenflug in ein Nachbarfeld an sich ist ja kein Risiko. Also das ist ja nur eine Tatsache, dass etwas wohin fliegt, wo der Nachbar das nicht möchte. Und das sozusagen haftungstechnisch auszutarieren, ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Kontroverse um die Koexistenz zwischen diesen beiden Anbauformen, die wird weitergehen, ganz klar.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, es gibt dieses Risiko mit den Anbauflächen, dass sie zu eng stehen. Ist das das einzige Problem, was die Gentechnikgegner mit der Gentechnik haben oder gibt es da auch noch andere Probleme, die die sehen?
Ja, in dem Verfassungsgerichtsurteil geht es ja auch vor allem um das Standortregister. Das heißt die Frage, wo wird überhaupt in Deutschland Versuchsflächen oder Anbauflächen von gentechnisch veränderten Pflanzen Die einen wollen natürlich totale Transparenz, dass also jeder Bauer identifiziert werden kann, der das macht. Warum? Weil dann zum Beispiel Proteste natürlich vor Ort leichter sind, wenn man identifizieren kann, wer überhaupt die Genpflanzen anbaut. Denn das sieht man denen ja nicht an. Ein Genmais ist ja nicht markiert als Genmais, sondern er steht halt auf dem Feld, sieht aus wie ein Mais. Das heißt, dieses Standortregister sollte ja eigentlich geschlossen werden. Das war der Wunsch von Sachsen-Anhalt. Wird aber jetzt, wenn ich das Urteil richtig interpretiere, eben nicht passieren. Das heißt, es wird weiterhin diese Standortregister offen geben und damit werden die Proteste vor Ort im Prinzip weitergehen können.
Jetzt geht aus dieser Studie, die ich eben schon genannt habe, von der EU-Kommission hervor, dass Gentechnikgegner es weniger schlimm finden, zum Beispiel Tomaten mit Tomaten zu kreuzen, als Tomaten mit Fischgenen. Ich sehe da nicht ganz das Problem, weil Gentechnik ist ja Gentechnik. Wo sehen die da einen Unterschied?
Als Wissenschaftsjournalist sage ich, die Übertragung eines Gens, ob vom Fisch oder Tomate, ist kein Unterschied. Das ist meine persönliche Meinung als Wissenschaftsjournalist. Aber dahinter stecken natürlich auch Werthaltungen. Also die Frage der Kreuzung verschiedener Arten, und sei es nur der Gene dieser Art, löst halt bei vielen Menschen Misstrauen aus. Das kann man ja erstmal verstehen. Das ist wissenschaftlich nicht begründet. Ja, das lässt sich auch nicht herleiten. Aber sozusagen das Misstrauen resultiert wiederum aus dem Misstrauen in Institutionen, die darüber entscheiden, wer nun entscheidet, ob die Übertragung von einem Fisch in eine Tomate oder von einer Tomate in die Tomate ein Unterschied sein könnte. Und ich glaube, das Vertrauen in diese Institutionen, in der EU, aber auch in die deutschen Behörden, ist deswegen geschwunden, weil die ganze Gentechnikdebatte so politisiert ist. Wissenschaft wird sozusagen missbraucht, um jeweils bestimmte politische Agenda zu vertreten. Und das ist schlecht.
Sie meinen also, wenn man die Wissenschaft in Ruhe machen ließe, dann gäbe es dieses Problem in der Gesellschaft gar nicht?
Dann könnte man zumindest so eine Frage klären, ist es nun so, dass die Übertragung eines Gens von einer Tomate oder einem Fisch ein Risiko darstellt, ja oder nein? Das kann man klären. Ob das dann gewünscht ist oder nicht, ist ja eine Wahlfreiheitsentscheidung. Aber die wissenschaftlichen Fragen ließen sich wissenschaftlich klären. Viele sind schon geklärt. Auch Kritiker benutzen weiterhin Argumente, die in der Wissenschaft längst widerlegt sind. Das tun die aber nur deswegen, weil sozusagen die Werthaltung gegenüber der Technologie in Bezug auf Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit der Konsumenten eben immer noch nicht gegeben ist.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass offenbar die Gentechnikgegner ein Problem haben mit den Institutionen, die über sie bestimmen, beziehungsweise darüber bestimmen, wie die Landwirtschaft in Deutschland aussehen soll. Dann wundert es mich aber sehr, dass in dieser Studie unter anderem auch rausgekommen ist, dass die Gesellschaften, die verschiedenen Länder und die Bevölkerung es eigentlich ganz cool fänden, wenn die Politik die ganzen Gentechnik-Sachen ein bisschen mehr regulieren würden. Die erwarten nämlich vom Markt zu wenig Regulierung und sagen, die Politik muss da eingreifen. Es passt aber nicht ganz zu dem zusammen, was Sie eben gesagt haben, oder?
Doch, der Versuch der politischen Regulation in der EU ist ja sozusagen aus meiner Sicht intransparent und bisher nicht vertrauenswürdig, aus der Sicht der Verbraucher. Nicht, dass ich jetzt sage, dass das immer so ist, aber die Haltung der Menschen gegenüber den Institutionen, denen sie vertrauen müssten, ist negativ. Das hat die Studie auch nochmal ganz klar gezeigt. Mhm. Aber der Wunsch, dass das besser würde, transparenter würde und unabhängige Prüfung der Evidenz wäre, der ist ja da und der ist ja auch richtig.
Aber wie könnte man das Ganze denn transparenter machen?
Ja, die EU-Kommission setzt natürlich jetzt sehr stark auf Transparenz. Die ganzen Berichte werden öffentlich gemacht. Man kann die nachlesen, man kann die wissenschaftlichen Berichte studieren. Aber Kritiker nutzen natürlich diese Transparenz, um wieder das Haar in der Suppe zu finden und den letzten kritischen Punkt, der vielleicht in der Wissenschaft noch nicht geklärt werden konnte, herauszunehmen und dann in der Öffentlichkeit wieder als zu viel Risiken dieses Produktes hochzuziehen. Das ist sozusagen das Dilemma, dass Transparenz natürlich nicht immer Akzeptanz schafft. Wenn ich alles transparent habe, dann kann ich immer noch Kritiker finden, die aus ideologischen Gründen dagegen sind. Und die werden das dann in der Öffentlichkeit so lange Resonanz finden, solange die Politik nicht klar Position bezieht.
Für mich persönlich hört sich das so an, als würden Gentechnikgegner und Befürworter nie zusammenkommen. Sie persönlich, in Ihrer persönlichen Einschätzung, denken Sie, es gibt da irgendeine Lösung? Sie verfolgen das jetzt seit 1996.
Gute Frage. Gibt es eine Möglichkeit zum Dialog? Er wird immer wieder gefordert, aber ganz ehrlich gesagt, für bestimmte Kritiker gibt es kein Interesse wirklich am echten Dialog. Weil wenn ich die Technologie verhindern will und ich kann sie nur über Risikodialog verhindern, warum soll ich mich dann an einen Tisch setzen?
Also es wird auch keine sachlichere Diskussion werden.
Ich glaube, die Politik wird entscheiden müssen. Sie muss eine Entscheidung treffen.
Ich danke Ihnen. Volker Schollatz war das, Wissenschaftsjournalist bei mir im Studio. Er hat uns die Argumente der Gentechnikgegner auseinanderdividiert, kann man ja fast schon sagen. Und wir haben das Urteil gehört vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es wurde bekannt gegeben, dass das Gesetz, so wie es momentan besteht, das Gentechnikgesetz auch so bleiben wird. Das heißt, das Land Sachsen-Anhalt wird nicht mehr Rechte für seine Bauern bekommen. Bauern, die Gentechnik verwenden, werden das weiterhin nur zu Forschungszwecken machen können und nicht zum Verkauf.